Ganz herzlich guten Abend miteinander. Wir freuen uns, dass wir uns wieder versammeln können im Namen von unserem Herr Jesus Christus. Und wir heißen ihn ganz besonders willkommen in unserer Mitte, aber auch euch alle. Und Vater, wir wollen nie vergessen, was du da hast im Herr Jesus Christus. Dass er unsere Sünde auf sich genommen hat. Und dass du sie ins tiefste Meer geworfen hast. Oder wir haben es gelesen auf der Folie, dass du blutrote Sünde auch schneeweiß machst. Und uns dann aufforderst, den neuen Weg, den du zeigst, unter die Füße zu nehmen. Die Worte von der Gnade sind uns geschrieben, damit wir nicht sündigen, aber dann steht in der Bibel, und ob jemand sündigt, weil es doch vorkommt, dann haben wir wieder Vergebung. Oh, du bist so gut. Und auch heute Abend dürfen wir darüber hören, wie herrlich du uns wiederhergestellt hast. Vater, wir preisen dich einfach. Auch was wir jetzt singen, ist eine biblische Wahrheit. Manchmal können wir uns gar nicht so sehen, weil wir noch immer noch im Fleisch sind, aber wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung und gehen nicht verloren. Vater, wir wollen dir Danke sagen, dich einfach von Herzen loben und preisen. Das ewige Leben dürfen wir haben und wir freuen uns darüber. Oh, und bewirkt, dass noch viele Menschen begreifen. Und das nicht nur als eine von vielleicht vielen Möglichkeiten anschauen, sondern als der einzige Weg. Herr, er hat dich alles gekostet. Und du hast nicht noch 10 andere Wege anbieten nach dem Geschmack der Leute, wie es ihnen passt. Du hast einen herrlichen Weg und das ist Jesus. Und er führt jedes als Ziel, das ihm vertraut. Danke von Herzen. Kleider machen Leute, Frage, auch vor Gott. Darf Gott sagen, jawohl, auch vor Gott. Jetzt hoffe ich aber niemand, es erwartet jemand von mir, dass ich euch sage, wie man sich anlegen soll. Dass man über Mode redet und über gewisse Zentimeter von Kleiderlängen, sondern ich rede von diesen Kleidern, die Gott uns gibt, die uns fähig machen, in seine Gegenwart zu kommen. Es sind die Kleider des Heils, es wird Mantel der Gerechtigkeit genannt. Neue Kleider. Und der Herr Jesus hat in einem Gleichnis, wo er von einem grossen Festessen geredet hat, wo die eingeladenen Gäste nicht gekommen sind und wo man dann Bettler geholt hat und Leute von der Gasse, hat er auch das mit diesen Kleidern eingeflochten. Man muss aus dem Zusammenhang schliessen, dass die Leute, die verlumpeten Leute, einfach empfangen worden sind und dann Kleider bekommen haben. Und dann haben sie dürfen an die gedeckte Tafeln, an den gedeckten Tisch gehen, den Festtisch. Nur die Kleider, die wir ihnen dort gegeben haben, die sind gut genug gewesen. Und einer, der ja wahrscheinlich eben nicht so einer von den Gassen war, der den Ruf auch gehört hat, der hat sich ein bisschen angeschaut und denkt, ja, das ist klar, dass die selber andere Kleider brauchen. Ich gehe so rein. Und der ist weggeschickt worden. Mit dem Kleid, das er selber sich erwerben konnte. Sicher ein gutes Kleid, vielleicht sein Bestes. Das war nicht gut genug gewesen. Wir kennen das Gleichnis, wo dann der Gastgeber seine Gäste noch anschauen und gesagt hat, wie bist denn du reingekommen? Und erst dort hat er gemerkt, dass sein bestes Kleid überhaupt nichts ist, im Gegensatz zu den Festkleidern, die die anderen jetzt getragen haben. Und der Herr Jesus hat damit gesagt, dass wir mit unserer eigenen Gerechtigkeit, wenn wir noch so gute Menschen sind, nicht werden können in Gottes Gegenwart treten. Um diese Kleider geht es mir. Ich habe die Frage jetzt schon bejaht. Ein Predigttext überzukommen ist eine Sache und dann einen Titel dafür zu finden, ist eine andere Sache. Ich will das jetzt heute nicht viel über Kleider reden, sondern es geht schon um das. Aber ich schaue mit uns ins Alte Testament rein. Und ich denke, ich muss nicht lange ausholen. Wir haben schon dafür gehört, dass Israel aus Ägypten ins Land eingezogen ist und dann über Jahrhunderte immer wieder in Götzendienst verfallen ist. Dass Gott schon durch den Mose angekündigt hat, wenn ihr anderen Göttern anlauft und mir nicht treu seid, wird allerlei über euch kommen, unter anderem eben auch, dass ihr weggeführt werdet in ein anderes Land. Das war dann die Gefangenschaft gewesen. Für das Nordreich war es die assyrische Gefangenschaft gewesen und für Juda im Südreich war es die babylonische Gefangenschaft gewesen. Aber 70 Jahre war das bemessen gewesen. Nicht für immer, 70 Jahre. Und dann hat der König, der Kyrus oder Chores, Befehl gegeben, sogar, nicht nur die Erlaubnis, dass ein Überrest der Juden zurückgekehrt ist, um ein Heiligtum in Jerusalem wieder aufzubauen. Möglicherweise hat der König den Gedanken gehabt, wenn da von diesen vielen Ländern, wo ich König bin, mit vielen verschiedenen Religionen, wenn alle in ihrem Land zu ihrem Gott beten können, dann geht es mir am besten, dann kann ich am besten über das alles herrschen, dann kommt von überall mit dem Gott, der zuständig ist, dann der Segen in mein Reich. So hat er möglicherweise denkt, aber die Bibel sagt, er war vom Herr für das erweckt gewesen. Der Herr hat ihn gebraucht, das so anzuordnen. Aber der Wiederaufbau ist sehr harzig vorangekommen. Ist immer wieder unterbrochen worden durch echte, starke Widerstände von den Leuten, die dort um Jerusalem gelebt haben, die das haben verhindern wollten. Immer wieder sind sie gestört oder haben sogar bewirkt, dass ein späterer König dann einmal ein Verbot erlassen hat und gesagt, das muss jetzt gestoppt werden. Sie haben Lügen verbreitet und der König sagt, ihr werdet von hier abfallen und alles Wüste. Und es ist wirklich schwierig gewesen. Wir kennen die Namen von Leuten, die in dieser Zeit gewirkt haben. Die Bücher sind zum Teil weit auseinander. Da haben wir ziemlich weit vorne, weil dort Geschichtsbücher sind, der Nehemia und der Esra. Der Nehemia mit dem Mauerbau, der dann hat können, nach viel Widerstand vollendet werden. Und dann fast am Schluss, so fast bei der Seite 900 in meiner Bibel, kommen dann noch Haggai und Zacharia. Das sind Propheten gewesen, die zur Zeit von Esra und Nehemia am Wirken gewesen sind. Noch zwei andere Männer sind wichtig gewesen, von denen gibt es nicht ein Buch, das so benannt sind. Auch ein politischer Führer, der Statthalter, das war der Serubbabel, der Sohn Shealtiels. Und dann einer, der hat gleich geheißen wie dem Nachfolger von Mose, Josua, ist aber hoher Priester gewesen. In meiner Bibel wird er jetzt mit Jeshua übersetzt. Man hat das Gefühl, wahrscheinlich haben sie das eher so ausgesprochen. Das ist auch der Name, den der Gottessohn, der Herr Jesus, gehabt und hat. Und da sehen wir jetzt, dass die Leute einfach blockiert gewesen sind und gesagt haben, also, man könnte nicht. Es ist nicht möglich, das Haus vom Herrn zu bauen. Die Zeit ist für das nicht da. Und ich kann das gut nachvollziehen. Wir haben auch gelernt, also der Herr kann uns etwas sagen, aber er muss vielleicht uns auch sagen, wann. Nicht nur was, sondern auch wann. Und im Sendschrieb an Philadelphia lesen wir von einer offenen Tür. Wenn die Juden das zur Zeit vom Haggai schon gekannt hätten, hätten sie müssen sagen, die Türen ist jetzt einfach nicht offen. Wir müssen warten, bis die Tür aufgeht. Es ist nicht möglich. Wir können nicht am Tempel bauen, es geht nicht. Aber jetzt lesen wir, dass der Haggai diesen Leuten hat müssen sagen, der Herr ist mit dem jetzt bei euch nicht einverstanden. Ich zitiere einfach ein bisschen aus dem ersten Kapitel vom Haggai. Das könnt ihr dann nachher hinten noch hinlegen. Das ist wieder Zusammenfassung, wie immer, mit der Bibelstelle. Ein paar Vers, zwischendrin lade ich auch Sachen aus. So spricht der Herr Zebaoth. Dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man das Herrn Haus baue. Eben, mit gutem Grund, wie gesagt, es ist wirklich Widerstand da gewesen. Und da sagt er etwas anderes. Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und mein Haus muss wüst stehen. Also offenbar haben sie für sich selber können bauen, haben sogar zu einem gewissen Luxus schon wieder gebracht gehabt. Und das Haus vom Herrn ist nicht gebaut worden. Nun, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Da zählt er allerhand auf. Und dann gibt er einen Auftrag. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Warum das? Spricht der Herr Zebaoth, weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Das war einmal so eine Weissagung, die uns eben zeigt, wie die Situation verfahren war und blockiert und wie der Herr doch erwartet hat, jetzt, dass wieder gebaut wird. Ich habe gedacht, ja, also, das haben wir heute ja nicht. Bei uns verbietet die Regierung nicht, Gemeinden zu bauen. Aber das Eilen nach dem Täglichen, nach dem Alltäglichen, das Eilen und das sich Vorausgaben ist heute auch vorhanden. Es klingt ein bisschen anders. Es gibt Gemeinden, da beklagen sich die Leute darüber, dass sie keine Mitarbeiter finden. Weil sie einfach vom Beruf dermassen vereinnahmt werden, dass die Energie nicht mehr vorhanden ist. Man hört von anderen, die dann doch eine Bibelschule machen und in einen vollzeitlichen Dienst gehen und dann ein Burnout haben. Als ich das erste Mal gehört habe, ich dachte, ja, also bei einem Prediger gibt es doch das nicht. Der kommt doch wie wir alle, er erst recht doch Kraft immer rüber vom Herrn. Aber da hat es Überforderte. Man hat das, was eigentlich sich auf viele Schultern verteilen, alles auf eine Person, die man zahlt, geworfen. Und ich höre immer wieder einmal von jemandem, der dann wieder aussetzen muss. Und ich liebe irgendwo eine gewisse Parallele zu heute gibt es schon auch, dass Kräfte fehlen, zum das Reich Gottes zu bauen. Aber es gibt auch andere, es gibt Sättige, die voll dabei sind und da freuen wir uns darüber, wir wollen uns auch, ja, auch beten für uns, also gerade für junge Prediger, wenn sie dann auch Kinder haben, die junge Familien und Gemeinden sie fordern, dass sie nicht entmutigt werden. Und nicht alle Gemeinden sind ja so lieb wie alle, wisst ihr? Da gibt es dann manchmal so Echos aus der Gemeinde raus, wo man sagt, du liebe Zeit. Also, ja. Ja, der Mose hat es auch nicht einfach gehabt mit seinem heiligen Volk, oder? Also. Aber das einfach so zwischen Klammern. Jetzt möchte ich aber eben in Sacharja hineinschauen. Was der jetzt da auch sieht in Bezug auf den geistlichen Führer. Der hohe Priester. Vielleicht hat Gott von dem erwartet, dass er die Leute ermutigt und sagt, aber also das Haus muss doch ein bisschen schöner aussehen. Das soll nicht nur so eine Bauruine sein. Also das ist ja mein Dienst da. Oder also das muss jetzt schon endlich einmal fertig gebaut werden und so schön, dass es für Gott eine Ehre ist. Vielleicht hat der Herr das von ihm erwartet. Aber er hat wie die anderen gesagt, es ist nicht möglich und die Zeit ist nicht da. Jetzt hat Sacharja eine Vision. Ich glaube, er ist verschrocken, als er die Vision hatte. Er hat das skandalös gefunden. Ich lese heute ein bisschen durchs Kapitel 3 vom Prophet Zacharia, wo uns zeigt, was wir schon gesungen haben und wo wir schon gedankt haben im Gebet, wie herrlich die Vergebung vom Herrn ist. Er ließ mich sehen, das war der Engel. Der Zacharia hat immer so Zwiesprache mit einem Engel gehabt und hat er wieder gesagt, was siehst du jetzt? Und hat der Zacharia gesagt, ja, das und das, ja, und du weißt, was es ist. Hat er gesagt, nein, ich komme nicht raus. Und dann hat er es erklärt. Es war immer so ein Zwiegespräch gewesen. Und jetzt hat er ihm etwas wieder gesehen. Er ließ mich sehen, den hohen Priester Jeschua. Der hat ihn gekannt, oder? Aber jetzt hat er in die Vision gesehen. Wie er vor dem Engel des Herrn stand und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Und zwei Vers später steht dann, Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel. Und da wird er verschrocken sein. Ein Priester mit unreinen Kleidern, das darf es nicht geben. Der kann gar nicht dienen. Der darf nicht so in den Tempel hineingehen. Also, das ist lebensgefährlich. Und ich denke eben, dass er in Wirklichkeit den Priester nie so gesehen hat. Denn, dass es aussen gut aussieht, also da schauen wir dann schon noch immer. Wahrscheinlich ist das jetzt wirklich im übertragenen Sinn zu verstehen, dass da einfach eine Schuld war, eine Sünde bei dem hohen Priester Jeschua. Und der Satan will den anklagen und bei einem heutigen Gericht wäre das klar und bei einem Gericht schon im Alten Testament im Volk Gottes wäre völlig klar gewesen, was da jetzt müsste rauskommen. Ein Ankläger, ein Angeklagter, der offensichtlich schuldig ist, gibt also keine schwierige Verhandlung, man muss es nicht nachweisen, man muss nicht viele Zeugen befragen, man sieht es, dass er beschmutzt ist. Eine kurze Sache, vielleicht einmal noch, wo der Richter sagt, Angeklagter, was haben Sie zu sagen, schuldig oder nicht schuldig? Und der kann nur sagen, schuldig. Und dann Schuldspruch und Strafe. Etwas anderes in dieser Konstellation kann gar nicht rauskommen. Und darum glaube ich, dass der Zacharia dann gerade zum zweiten Mal gestaunet hat und ihm die Worte weggeblieben sind, wo er gesehen hat, was jetzt passiert ist. Jetzt, wo der Jeschua nur nach vorne runtergeschaut hat und gewartet, sozusagen, bis es klopft, also bis er seine Strafe mitteilt überkommt. Jetzt etwas Skandalöses wieder, etwas völlig unerwartet. Der Engel des Herrn sprach zu dem Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Und so steht es in meiner Luther. Ich denke, man könnte übersetzen, der Herr soll dich anschreien, zornig anbrüllen. So muss etwa der Sinn vom Wort sein. Andere Bibelübersetzungen sagen das ein bisschen stärker aus dem Hebräischen. Der Engel des Herrn. Also ein Ankläger kann vielleicht schon mal zum Angeklagten werden, wenn er in seiner Anklage gelogen hat. Oder wenn er in seiner Anklage plötzlich merkt, ja, das stimmt gar nicht. Und dann der Angeklagte zurückklagt. Das könnte schon sein. Aber da ist ja die Anklage, die hat ja gestimmt, wo der Satan hat wollen erheben. Ich glaube, er hat noch gar nicht angefangen, er hat es im Sinn gehabt. Und da hat dann der Engel des Herrn schon zum Schweigen gebracht. Der Herr, Jahwe, selber soll dich anschreien. Und da müssen wir sagen, also mit was für einer Begründung sagt jetzt Gott das? Gott, der ein gerechter Gott ist. Und der dafür ist, dass man vor Gericht die Schuldigen schuldig spricht und die Unschuldigen freispricht und nichts dreht. Das kennen wir alles, das hat er verlangt von seinem Volk. Mit welchem Recht wird jetzt da der Ankläger angeschrien? Die Antwort heisst: Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Das ist die Begründung von Gott. Er schreit den Satan an, der klagen mit der Begründung, der ist gerettet. Er sagt nicht, der hat nie etwas falsch gemacht, sondern der ist gerettet. Und das wollen wir einfach anschauen. Da wollen wir einfach stehen bleiben und wenn wir sagen, ja, das sagt die Bibel ja von jedem, der an Jesus Christus gläubig geworden ist, auch. Der ist gerettet, die ist gerettet. Johannes 3,16 kennen wir auswendig. Und Johannes 3,17 steht dann, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Und wer nicht glaubt, ist durch das bereits gerichtet, weil er die einzige Gelegenheit, mit Gott ins Reine zu kommen, ablehnt. Wir sind gerettet und das müssen wir einfach auch wissen. Ich bin so froh, dass der Charles Reichenbach auch sagt, dass der Verkläger der Brüder und Schwestern auch verworfen ist. In der Offenbarung steht das nämlich schon erst im Kapitel 12, nachdem irgendwie schon Siegel aufgetan worden sind und Posaunen schon geblaset haben. Und es heisst, jetzt hat der Herr das Reich eingenommen, dass wir eben auch auslegen können, das sei dann einmal an einem herrlichen Tag in der Zukunft. Aber ich sehe, dass da Jahrhunderte vor Christus der Verkläger schon nicht akzeptiert war. Schon lang, lang vor Golgatha hat es geheißen, der ist gerettet und der Verkläger hat nichts zu sagen gehabt. Und ich weiss, der Charles Reichenbach lehrt das auch so, dass der Verkläger verworfen ist und dann sagt er amix, weil er dich bei Gott nicht verklagen kann, verklagt er dich bei dir selber. Dann denkst du, wie schlecht du bist. Und dann haben wir nicht mehr Freimut. Das heisst, wir beten nicht mehr in der Erwartung, dass der Herr uns erhört. Wir glauben, dass der Herr Wunder tut, dass der Herr Gebet erhört. Aber wir, wenn wir uns selber anklagen, haben wir nicht Freimut. Und der Johannesbrief sagt dann, dass uns der Herr da daraus rausholen will. Dass wir freimütig dürfen beten. Wir schauen jetzt, was mit dem hohen Priester weiter geschehen ist. Jeschua hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel, der anhob und sprach zu denen, die vor ihm standen, also da sind noch weitere Engel da gewesen, nehme ich jetzt an, tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm, sieh her. Aha. Er hat gesagt, so, jetzt musst du schauen. Und ich sage uns auch, tun schauen. Sieh her, jetzt schau, was passiert. Schau es gut an, merkt ihr das? Vergiss den Moment jetzt nie mehr. Sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Da sind wir bei den Kleidern, die vor Gott wertvoll sind, die Gott gefallen. Die, die er uns anlegt. Ich lasse dir Feierkleider anziehen. Und er sprach, setzt ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt. Und sie setzten ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Also der Engel hat gesagt, schau jetzt, was geschieht. Schau jetzt. Tu jetzt alles in dir aufnehmen, dass du es nie mehr vergisst. Schau. Das ist wie, wenn wir sagen, schau aufs Kreuz. Wenn eine Gemeinde gewohnt hat, einmal im Monat das Abendmahl zu feiern, ist das noch viel zu wenig. Nicht, dass man es immer jetzt feiern soll, aber ich muss täglich anschauen. Ich muss täglich schauen, wie meine Errettung geschehen ist. Wie der Herr Jesus das Passa noch gefeiert hat mit den Jüngern. Und dann das Brot gebrochen hat und gesagt, das ist mein Leib, das für euch gegeben wird. Der Kelch weitergegeben hat, das ist mein Blut, das euch vergossen wird. Nachher In einem Gebet, das uns nur Johannes überliefert hat, hat er kurz vor seinem grossen Leiden an nichts anderes gedacht als an seine Jünger und hat für sie Fürbitte da, dass sie eins sind miteinander und dass sie bewahrt werden vor dem Bösen. Und für die, die später dann gläubig werden, hat er auch noch gebetet. Dann ist Gethsemane gekommen, wir kennen das, er hat Blut geschwitzt und hat so einen Kampf gehabt, dann die ganze Stunde mit dem Hin und Her von Pilatus zum Herodes und also vorher noch zum vor der Hohen Rat, vor das jüdische Gericht, Pilatus, Herodes, hin und her. Und dann die Geißelung und der ungerechte Schuldspruch, nachdem der Pilatus so viel gesagt hat, ich finde keine Schuld an dem Mensch, am Schluss hat er ihn doch kreuzigen. Dann das Kreuz, wo er gesagt hat, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Bis zum Siegesschrei, es ist vollbracht. Das sollen wir anschauen. Dann, es wird einem wirklich, man wird wirklich glücklich, wenn man das liest, wie der Jeshua da behandelt worden ist und wenn man weiss, und so geht Gott mit meiner Sünde um. Man wird wirklich glücklich dabei und dann darf man nicht leichtfertig werden. Gnade ist grenzenlos, aber sie ist nicht billig. Viele, wenn man von der Gnade redet, haben fast schon Angst, man verkündige billige Gnade. Das heisst, ja, super gut, der Herr vergibt alles, also auf einmal mehr oder weniger kommt es ja nicht an. Ich falle ja sowieso immer und ich werde nie perfekt sein, solange ich auf der Erde bin. Ich werde am letzten Tag von meinem Leben noch Sünde brauchen, was soll's. Und das ist nicht die Haltung der Bibel. Darum hat er gesagt, schau jetzt einmal her. Ich denke, das war ein ganz heiliger Ernst gewesen. Auch eine Herrlichkeit, auch eine Freude. Keine lockere Sache, die neue Einkleidung vom Hohenpriester. Eine heilige Szene. Und ich denke, ich könnte mir es vorstellen, wie wenn in einem Operationssaal einem Patient ein lebensbedrohlicher Tumor entfernt wird. Und man sieht die Operation gerade. Ich glaube nicht, dass da ein grosses Geschnörr ist, dass da irgendwie so ein bisschen eine lockere Stimmung ist, sondern eine höchste Konzentration. Und der Engel vom Herrn hat ja eigentlich das nur angeordnet, haben das gehört. Nachher haben es die anderen gemacht. Aber der ist dann nicht einen Kaffee trinken in dieser Zeit, sondern er stand dabei, der hat geschaut. Der hat alles überwacht, hat vielleicht da einen Befehl gegeben, dort einen, dass alles korrekt ausgeführt wird. Also, die Reinigung, die ist perfekt. Ein perfektes Werk. Der Satan hat natürlich Beabsichtigungen gehabt, den hohen Priester in dieser Phase vom Wiederaufbau aus dem Verkehr zu ziehen. Er hat gewusst, dass man mit unreinen Kleidern nicht kann Priesterdienst tun. Und jetzt wollen wir noch schauen, vielleicht haben das schon rausgehört, die das Alte Testament auch manchmal durchlesen, ein bisschen studieren. Mit dem Kopfbund ist schon etwas angedeutet, wo der Jeshua wieder bekommen hat, nämlich, das hat zum Priesterkleid gehört. Ich bin der Meinung, da wird jetzt der Kopfbund genannt, aber es ist das ganze Priestergewand mit all seinen Bestandteilen gemeint gewesen, wo der Jeshua jetzt wieder angelegt bekommen hat. Zum Kopfbund hat es so ein Blättchen, ein Stirnblatt heisst bei mir, gehört aus reinstem Gold und dort drauf ist gestanden, heilig dem Herrn. Dann zum Triumph vom Herr. In dem Reinigungsakt hat es gehört, dass der Jeshua weiterhin Hohepriester ist. Da habe ich schon anders gehört. So in den 80er Jahren ist das manchmal vorgekommen und später hat man immer wieder gehört von Dienern, die gefallen sind. Und mit Diener hat man, meint man immer, Prediger, dabei sind ihr alle Diener. Ich habe so Freude gehabt, ich habe das gar nicht gewusst. Ich habe nur einfach Lieder ausgesucht, die von der Vergebung reden. Und mehr als einmal haben wir auch gesungen, dass wir dienen. Sein Geist gibt uns die Kraft zu dienen. Oder er hat dich zum Dienen, irgendwie vergisst nicht zu danken, kommt das Dienen. Er macht dich zum Dienen bereit. Dass das einfach auch dazugehört. Dort hat man einmal gesagt, ja, vergeben kann der Herr dem schon, aber dienen kann er nicht mehr. Das habe ich noch in Erinnerung. Und ich will da gar nicht, es kommt jetzt auf die einzelnen Fälle an. Man kann natürlich nicht in der Sünde bleiben und das geht schon nicht. Aber wenn jemand Buße tut, da hat eine Umkehr stattgefunden von dem Jeshua und der Herr hat nicht daran gedacht, ihn jetzt einfach zurückzusetzen. Sondern er hat ihm eben die Kleider wieder angelegt, das Stirnblatt, wo eben nur der Priester getragen hat. Und er sagt es dann noch weiter, denn der Joshua hat das wahrscheinlich nicht können fassen und hat gedacht, ja, und wenn dann aber der grosse Versöhnungstag kommt, wo ich nicht nur durch den ersten Vorhang gegangen, sondern einmal im Jahr dann ganz rein muss, also den kann ich doch dann vielleicht nicht mehr annehmen. Also da könnte ich ja tot umfallen, wenn etwas nicht stimmt. Das ist doch gefährlich. Der Engel des Herrn, lese ich jetzt weiter, bezeugte es Jeshua und sprach, so spricht der Herr Zebaoth, wirst du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst recht versehen, so sollst du mein Haus regieren und meine Vorhöfe bewahren und ich will dir Zugang zu mir geben mit diesen, die hier stehen. Also eindeutig klar. Auch der grosse Versöhnungstag darf wieder stattfinden wie immer. Er darf reingehen. So hat die Reinigung stattgefunden. Und wir wissen, dass wir Zugang haben und dass wir darum sollen auch mit Freimut hinzutreten, mit gereinigten, besprengten Herzen, dass wir sollen vertrauen auf den Anfänger und Vollender von unserem Glauben, auf ihn sollen schauen. Sieh her, hat er gesagt. Ja, schau mal. Und ich meine eben, wenn man das anschaut, geht man nachher nicht leichtfertig damit um. Und wir sehen, dass gerade im Zusammenhang mit der grössten Gnade immer der Aufruf gekommen ist, ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt. Da steht noch da, Jesaja 1,18. Ich habe das gestern auf Folie da. Heute Morgen habe ich in Schaffhausen dürfen das Wort weitergeben. Und der Einleitungstext war Jesaja 1,16-18. Vorher tut der Herr zwei Vers lang sein Volk auffordern, in seinen Wegen zu wandeln, sich von der Sünde abzukehren. Und nachher kommt dann der herrliche Vers. Ich will damals einfach nicht zu viel auf eine Folie schreiben, aber also man sollte den nicht allein lesen, sondern der Aufruf gehört immer dazu, dass wir uns nach dem Herr ausrichten. Die Sünderin, die nicht gesteinigt worden ist, wo der Herr Jesus gesagt hat, wenn dich niemand verdammt hat, verurteilt hat, verurteile ich dich auch nicht. Er hat gesagt, geh hin, aber geh jetzt auf einen anderen Weg, sündige hinfort nicht mehr. Also fahr jetzt nicht weiter mit dem Leben, wie du es bis jetzt geführt hast. Das halten wir ganz klar fest. Der Aufruf, der ist da, der gehört zu dieser grenzenlosen Gnade vom Herrn und den wollen wir ernst nehmen. Der Apostel Johannes in seinem ersten Brief formuliert es dann so, ja, das von der Vergebung, das ist geschrieben, damit ihr nicht sündigt. Und da denkt man schon, oh, ah ja, seit meiner Bekehrung habe ich aber wieder gesündigt, oder? Ihr nicht, aber nein. Oder? Und dann sagt er, und ob jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher, einen Vater. Dann eben. Und das andere heisst, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Das heisst, dann fangen wir wieder neu an und stehen wieder auf und stehen wieder auf und lassen uns wieder reinigen. Aber wir nehmen doch den Weg oder wir schlagen die Richtung ein, dass wir nicht wollen, eben Sachen gutheissen, die im Herz wieder sind. Also, ich denken, das ist alles klar, aber wir wollen uns wirklich über die Wiederherstellung freuen. Dass jedes, der weiss, ich habe den Herr Jesus angenommen, auch wirklich kann sagen, ich bin tadellos gemacht. Ich kann nicht schöner aussehen in den Augen vom Herrn als in dem neuen Kleid. Sieh her. Ja, wenn man dann weiterliest, sieht man, dass da sogar noch eine Verheißung auf den Messias folgt, auf Jesus Christus. Am Schluss dann vom Kapitel 3, das könnt ihr zuhause nachlesen, sagt er dann, ich will meinen Knecht den Spross. Das ist das Reis, wo wir an der Weihnacht singen, das ist ein Reisentsprung. Das heisst manchmal ein Rosentsprung, aber es meint, dass das Reisig aus dem Prophet Jesaja und der Sacharja sieht das da auch. Und er sagt, der Herr will die Sünde des Landes wegnehmen an einem einzigen Tag. In dieser Vision ist also schon ein Blick auf Golgatha. Und wenn ich jetzt da lese Land und denke, das ist ja das Land Israel, dann denke ich, für sie gibt es noch einen Tag in der Zukunft, wo ihre Blindheit weggenommen wird. Einige sehen heute schon, dass er der Messias ist, aber das Volk als Ganzes erkennt das noch nicht, bis die Vollzahl aus den Nationen gläubig geworden ist. Und dann gibt es dort eine grosse Versöhnung, wo sie ihn dann sehen und dann müssen feststellen, dass er das ist. Und dann tut es ihnen leid, aber er versöhnt sich mit ihnen, so wie sich der Josef mit seinen Brüdern versöhnt hat im Alten Testament. Und gesagt hat, ja, was schaut ihr auch an, was erwartet ihr jetzt von mir? Ich bin doch nicht verrückt mit euch. Ihr habt es böse gemeint, Gott hat etwas Gutes gemacht und er ist zur Versöhnung parat gewesen. Er hätte die Macht gehabt, den Josef, die alle umzubringen oder mindestens ins Gefängnis zu stecken. Oder? Er hätte sie nicht können zurückgeben. Und er hat gesagt, was schaut ihr mich auch an? Dann haben sie ihm da angefangen vorschwindeln. Der Vater hat dann gesagt, sie sollen ihm sagen, er soll dann gnädig sein. Wenn er so Sachen, die wir aber nicht lesen. Also ich meine nicht, dass der Jakob das gesagt hat. Und der Josef hat gesagt, ich bin euch doch nicht böse. Die Versöhnung, der Tag wird auch noch kommen. Ein einziger Tag auch noch für Israel. Und Lob und Dank liegt unser Tag schon 2000 Jahre zurück, wo er die Sünde an einem einzigen Tag getragen hat. Darf ich uns noch sagen, falls eben das die Befleckung war, dass der Jeschua auch einfach das Haus vom Herrn hat liegen und nicht ermutigt hat zum Weiterbauen, möchte ich noch sagen, der Jeschua hat wirklich dann auf Gott gehört. Das lesen wir wieder im Haggai, oder? Wenn sie sagen, ja, hat sich jetzt etwas Besseres bei ihnen, oder? Wenn Gott so gnädig war. Und im Haggai können wir dann wirklich lesen, nach diesen Vorwürfen, ihr baut nur für euer eigenes Haus oder euer Zuhause und mein Haus liegt wüst. Da gehorchten Zerubbabel, der Sohn Schealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks. Und wenn so führende Persönlichkeiten gehorsam sind, hat das auch eine Auswirkung. Das heisst nämlich auch, und alle übrigen vom Volk, alle gehorchten der Stimme des Herrn ihres Gottes. Und sie haben Zusage bekommen, dass der Herr gesagt hat, und ich bin mit euch. Das haben sie immer noch gebraucht, das Wissen, also der Herr hilft uns, weil es wahrscheinlich auch da noch gewagt war. Der Herr ist mit euch, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und dann haben sie Erweckung erlebt. Es heißt, der Herr erweckte den Geist Zerubbabels, des Sohnes Schealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Josadaks, des Hohenpriesters. Und, jetzt haben sie schon verraten, und den Geist aller übrigen vom Volk, dass sie kamen und arbeiteten am Hause des Herrn Zebaoth, ihres Gottes, am 24. Tage des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Das ist so wichtig, dass der Haggai das Datum notiert hat. Gesagt, das ist die Wende gewesen. Jetzt haben sie angefangen. Oh, der hat sich gefreut, der Haggai. Wenn ich denke, was der Jeremia predigt hat und nie haben die Leute gehört, Der Haggai hat dürfen sagen, bauen das Haus, und sie sind gegangen und haben das Haus gebaut. Der hat also einen schöneren Dienst gehabt als der Jeremia. Der tut mir leid, ein bisschen, der Jeremia. Obwohl er ja ganz herrliche Aussagen auch dürfen machen. Aber, also der Haggai, das ist dann eine Freude. Der das predigt und dann haben sie es gemacht. So sollte das sein. Lob und Dank, und er hat das Datum festgehalten. 24.06. im Jahr 2. Dort hat man bei jedem König wieder bei 1 angefangen zu zählen. Seit der einzige König und wirkliche König gekommen ist, der Herr Jesus Christus, wo man nicht mehr bei 1 anfängt, sondern wo der König ist. Das möchte ich euch mitgeben. Also schauen wir aufs Kreuz. Schauen wir, was unsere Reinigung gekostet hat. Stellen wir uns vielleicht die Engel vor, da, wie die in einer Stille und in einer Konzentration dem Hohepriester Kleider gewechselt haben. Stellen wir uns das vor, das ist mit mir passiert. Schauen wir auch und glauben wir, wie vollkommen, dass wir mit diesen neuen Kleidern bekleidet sind. Der Engel des Herrn stand dabei, der hat geschaut. Also, das geschieht unter Aufsicht. Deine und meine Reinigung, wenn immer wir es nötig haben, da schaut einer. Ich denke, der Herr selber schaut, dass es perfekt ist. Und es ist perfekt. Das Blut Jesu reinigt perfekt. Und glauben wir, dass der Herr uns gebrauchen kann. Vielleicht ist irgendwo ein Gedanke, muss ich vielleicht doch nicht warten drauf? Wir haben wirklich, wenn wir einen Gedanken haben, fragen auch Herr, ja jetzt, meinst du jetzt? Oder muss ich auf etwas warten? Ist die Zeit noch nicht da? Oder wenn ich es verstanden habe, aufstehen und in den nächsten 10 Minuten machen. Oftmals ist das gut. Wenn ich in der stillen Zeit verstehe, dass ich jemanden anrufen oder so, dann mache ich es nicht in einem halben Jahr. Der Herr möge euch einfach reich segnen, euch erfreuen, dass ihr immer das vor Augen habt und wisst, er will bauen, er will sein Reich. Und wir wissen natürlich, so richtig zur Geltung kommt es dann, wenn Jesus selber da ist. Wir sind ein Vorgeschmack. Aber er will seine Gemeinde. Er hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und damit meine ich jetzt nicht einfach eine Versammlung, sondern das Ganze. Wirklich, wo immer Menschen sind, wo Jesus als der einzige Weg zu Gott erkennen und bekennen und sagen, dass man ihn braucht, dass er uns errettet und es keinen anderen Weg gibt. Und wo die Bibel glaubt, mit denen dürfen wir eins sein, beten. Auch um Einheit der Gläubigen in einer Stadt, dass sie auch mal zusammenwirken können, wie es auch schon geschehen ist und etwa einmal geschieht. Aber auch jedes im Einzelnen. Jedes ist ein Diener und eine Dienerin. Und in eurem Dienst, wo ihr nämlich alle schon wahrnehmt, in eurem Dienst möge euch der Herr ganz reich segnen. Und geht mit doppeltem Freimut dahinter im Wissen, hey, an mir, ich muss einfach gehorsam sein, aber an mir ist kein Grund, dass der Herr nicht segnen soll. Ich habe mich von der Sünde abgewendet und wenn ich falle, bitte ich um Vergebung, aber ich bin rein und der Herr will mich brauchen. Amen. Vater im Himmel, ja, das Kapitel Sacharja 3 hat mich immer wieder so sehr gefreut. Freut mich auch heute noch und ich danke dir, dass du das im Sacharja so gezeigt hast. Also das hat schon im alten Bund gesehen. Du bist nicht ein anderer Gott damals als heute. Du bist immer der gleiche. Wir danken dir für unsere Reinigung. Und Vater, das, was uns froh macht, ist für so viele Menschen eine Torheit. Vater, das tut uns weh. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Man kann es erklären, so gut man kann. Und dass man könnte denken, wenn es ein Prediger würde erklären, aber das würde auch nichts nützen. Wir bitten dich, Schick deinen Geist ganz neu, wo Menschen überführt von der Sünde, wo Menschen ihre Hoffnungslosigkeit zeigt. Zerbrich du die Lüge, wo unsere Gesellschaft glaubt, dass jeder auf irgendeine Art dann schon an einen guten Ort kommt, wenn er stirbt. Falls es überhaupt etwas gibt nachher. Zerbrich du die Lüge, dass jedes weiss, es wird vor dir stehen. Und es gibt ein Kriterium, sind die Sünden vergeben oder nicht? Hat jemand die Rettung angenommen oder nicht? Wir bitten für unsere Nächsten, für unsere Lieben, wir bitten für Menschen in der Stadt Bern. Jesus, offenbar dich, wirk durch deinen Geist. Wir danken dir. Amen. Wir sehen uns dann wieder nach der Sommerferien. Gott befohlen, der Herr mit euch. Danke, dass ihr gekommen seid.